Ja, liebe Gemeinde, ich kann einfach nicht anders. Ich konnte einfach nicht anders. Kennt ihr dieses innere Gefühl? Vielleicht eine Situation in eurem Leben, in der ihr auf eine bestimmte Art und Weise gehandelt habt, als ob es keine Alternative gibt zu diesem Handeln. Auch wenn es vielleicht unvernünftig, risikohaft oder zu eurem Nachteil war. Bin mir sehr sicher, jeder von uns hat solch eine Situation in seinem Leben schon einmal erlebt, die sich mit diesen fünf Worten zusammenfassen lässt. Ich konnte einfach nicht anders. Vielleicht habt ihr schon einmal einen Termin verpasst oder seid zu spät gekommen, weil ihr trotz Zeitdruck jemandem helfen musstet. Mal eben schnell was einkaufen und dann steht mitten im Einkaufszentrum ein weinendes Kind und findet seine Eltern nicht wieder. Oder 3 Minuten zum Umsteigen am Bahnhof und dann merkt ihr, hinter euch im Zug macht sich eine Frau auch zum Aussteigen bereit, die mit Kindern und Kinderwagen und Gepäck alleine reist. Der musste ich einfach helfen, auch wenn dann der Anschluss weg war. Oder da läuft eine hitzige Diskussion und du konntest nicht anders als reinspringen, den Mund aufmachen und deine Argumente vorbringen, vielleicht jemandem zur Hilfe ein in einer Diskussion, auch wenn du dann selbst mitten im Wortgefecht standest. In der heutigen Predigt soll es um einen Predigttext und einen Bibeltext aus dem 1. Korintherbrief gehen, in dem der Apostel Paulus etwas über seinen inneren Antrieb schreibt, warum er missioniert und evangelisiert. Und dieser Abschnitt ließe sich ebenfalls mit diesen 5 Worten zusammenfassen. Ich konnte einfach nicht anders. Ich kann einfach nicht anders. Und ich lese uns den Predigttext vor. Er steht im Neuen Testament, im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, die Verse 16 bis 23. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie gerne zur Hand nehmen. Ansonsten wird Ihnen der Text auch hier vorne angezeigt. Paulus schreibt: Wenn ich nämlich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Wäre es mein freier Entschluss, so erhielte ich Lohn. Wenn es mir aber nicht frei steht, so ist es ein Auftrag, der mir anvertraut wurde. Was ist nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium unentgeltlich verkünde und so auf mein Recht verzichte. Da ich also von niemand abhängig war, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Den Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Denen, die unter dem Gesetz stehen, bin ich, obgleich ich nicht unter dem Gesetz stehe, einer unter dem Gesetz geworden, um die zu gewinnen, die unter dem Gesetz stehen. Den Gesetzlosen war ich sozusagen ein Gesetzloser, nicht als ein Gesetzloser vor Gott, sondern gebunden an das Gesetz Christi, um die Gesetzlosen zu gewinnen. Den Schwachen wurde ich ein Schwacher, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an seiner Verheißung teilzuhaben. Wir konnten diese Hilfe nicht verweigern. Diesen Satz können viele Menschen sprechen, die in besonderen Situationen auch vielleicht auf Kosten oder zumindest im Risiko um das eigene Leben anderen Menschen geholfen haben. Im Nationalsozialismus gab es einige Menschen, die ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben und das Risiko, das sie eingehen, jüdischen Menschen geholfen haben. Oskar Schindler ist sehr berühmt geworden mit seiner Geschichte, vor allem auch durch die Verfilmung durch Steven Spielberg. Aber es gibt noch viele andere. Zum Beispiel Berthold Beitz und seine Familie. Er hat über sich und seine Frau einmal gesagt, als erst in den 1960er Jahren herauskam, dass er mehreren 100 Juden das Leben gerettet hat. Wir konnten diese Hilfe nicht verweigern. Er hat, oder seine Familie hat, in fast 4 Jahren, von 1939 bis 1944, mehreren 100 Juden das Leben gerettet. Und das hat er gemacht, obwohl er ein Manager des Krupp-Konzerns war. Und der Krupp-Konzern war wiederum auch seit 1939 ein Wehrmachtsbetrieb für Rüstungsproduktion. Und obwohl dieser Betrieb sozusagen ein Zentrum des nationalsozialistischen Zerstörungs- und Kriegswahns war, nutzte er in Polen seine Stellung und seine Macht aus, um in diesem Betrieb Menschen zu retten vor Auschwitz und damit vor dem Tod. Auch wenn er sich damit selbst in Lebensgefahr brachte, seine Frau und seine Kinder. Er riskierte auf diese Weise seine Sicherheit und seinen Wohlstand, um anderen Menschen das Leben zu retten. Paulus schreibt: Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Es liegt ein Zwang auf mir. Paulus kann auch nicht anders, auch wenn er sich durch seine Verkündigung immer wieder in Lebensgefahr begibt, zum Beispiel in Ephesus oder in Damaskus. Auch Paulus ist sich sicher, dass seine Evangeliumsverkündigung Leben rettet. Nicht unbedingt im Hier und Jetzt, aber im Blick auf die Ewigkeit Gottes. Die Verkündigung des Paulus rettet Leben, weil sie zur Gemeinschaft mit Christus einlädt und damit zur Teilhabe am Sieg über den Tod, den Christus errungen hat. Immer wieder ist es Paulus ein Anliegen, dass andere gerettet werden, ob sie vermeintlich stark sind oder eben auch, wenn sie schwach sind. Und so ist zum Beispiel der größere Kontext unseres Predigttextes, also die Kapitel 8 bis 10 im 1. Korintherbrief, auch dafür geschrieben oder darum geschrieben, dass glaubensschwache Mitglieder in der korinthischen Gemeinde gerettet werden. Und zwar dadurch, dass die vermeintlich starken Gemeindemitglieder Rücksicht nehmen auf die Schwachen. Denn Paulus will verhindern, dass die Schwachen zugrunde gehen an der Erkenntnis, die die Starken haben, weil er Sorge hat, dass die Schwachen sich gegen ihr eigenes Gewissen versündigen, zum Beispiel in der Frage, was man essen darf und was nicht. In fast allem, was Paulus sagt und tut, ist es sein Anliegen, möglichst viele zu gewinnen. Sowohl in dem, was das Ehepaar Beitz einmal von sich selbst gesagt hat und was Paulus von sich schreibt, klingt ein herausfordernder Widerspruch an. Einerseits schwingt in diesen Sätzen eine starke, überzeugte Willenshaltung oder Willensäußerung mit. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Es liegt ein Zwang auf mir. Und für Paulus könnte man ergänzen, ja, und ich würde es auch gar nicht anders wollen. Weder bei Paulus noch bei dem Ehepaar Beitz klingt nur die leiseste Spur von Zweifel oder Reue an über das, was sie getan haben, ob ihr Verhalten jetzt richtig oder falsch war, ob sie sich in ihre Lebensgefahr gebracht haben oder nicht. Habt ihr schon mal folgenden Satz gehört oder selbst gesagt? Entschuldige, Schatz, aber ich konnte nicht früher weg von der Arbeit. In so einem Satz liegt Reue und auch Scham mit drin. Nicht aber bei Paulus oder dem Ehepaar Beitz. Und doch obwohl in diesen Sätzen eine starke Willensüberzeugung mitschwingt, waren sowohl Paulus als auch das Ehepaar Beitz in ihren Entscheidungen und Handlungen gleichzeitig ergriffen durch eine Macht. Ich kann gar nicht anders als zu helfen. Ich kann gar nicht anders als das Evangelium zu verkünden. Beides klingt danach, als wäre ihr Handeln alternativlos. Welche Macht das Gewissen des Ehepaar Beitz bestimmt hat, das können wir nicht wissen. Aber von Paulus wissen wir, dass es die Macht des Evangeliums war. Paulus erlebt das Evangelium von der bedingungslosen Liebe Gottes nicht nur als eine Botschaft, sondern als eine lebensverändernde Macht. Aus den Erzählungen über die Bekehrung und die Berufung des Paulus im Galaterbrief und in der Apostelgeschichte lässt sich erahnen, mit welcher gewaltigen und überzeugenden Kraft das Evangelium in das Leben des Paulus hineingebrochen ist. Und Paulus konnte überwältigt von dieser Macht des Evangeliums nicht mehr anders, als sich dieser Macht auszuliefern und ihr Raum zu geben in seinem Leben. Diese Macht des Evangeliums ist es, die seitdem sein Leben und sein Handeln und sein Reden bestimmt hat. Wenn ich das Evangelium verkündige, so kann ich mich deswegen nicht rühmen. Es liegt ein Zwang auf mir. Es steht mir nicht frei, nicht zu verkündigen. So widersprüchlich es klingt, gerade die Macht und der Zwang des Evangeliums schaffen in Paulus eine Freiheit, die er als Freiheit von allen, das heißt von allen Menschen, beschreibt. Und ganz bewusst schreibt Paulus hier nicht von allem, sondern nur von allen. Denn Paulus weiß darum, dass es keine absolute Freiheit von allem gibt, so als ob ein Mensch aller Beziehungen, aller Verantwortungen oder aller Zusammenhänge enthoben sein könnte. Nein, die Macht des Evangeliums befreit den Menschen aus dem Machtbereich der Welt, der Sünde und der Ich-Bezogenheit und holt ihn in den Machtbereich Gottes, den Machtbereich der Vergebung und der Gottbezogenheit. Und hier in diesem Machtbereich Gottes gewinnt Paulus eine neue Freiheit, eine Freiheit, die er vorher nicht hatte. Und wenn man genau überlegt, ist es keine Freiheit von jemandem oder von etwas, sondern eine Freiheit zu etwas. Es ist die Freiheit, sich für alle zu einem Sklaven, zu einem Unfreien zu machen. Und für Paulus ist das eine wesentliche Voraussetzung, um andere für das Evangelium zu gewinnen. Und das ist das Anliegen innerhalb der Kapitel 8 bis 10 des 1. Korintherbriefes. Wer andere für das Evangelium gewinnen will, das von der Liebe Gottes zu den Menschen und von seinem Retterwillen zeugt, der muss selbst erst durch das Evangelium gewonnen worden sein. Es muss sich zeigen, dass das eigene Leben durch diese Liebe Gottes bestimmt ist. Die Liebe Gottes als neue lebensbestimmende Macht zielt dabei nicht alleine ab auf das Erwidern der Liebe Gottes, sondern eben auch auf die Beziehungsgestaltung zu den Mitmenschen. So ist das Gesetz Christi, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allen Gedanken und unseren Nächsten wie uns selbst. Für Paulus heißt das zunächst im Kapitel 8 und 10 des 1. Korintherbriefes, die eigene Erkenntnis nicht über die Erkenntnis der anderen zu stellen. Es bedeutet, auf sein Recht und seine Ansprüche zu verzichten. Es bedeutet, sich nicht über andere zu stellen, die man gewinnen will. Es bedeutet stattdessen, sich ihren Lebens- und Denkvoraussetzungen zu stellen. Ja, sich ihren Denkvoraussetzungen sogar zu unterwerfen und ihnen damit auf Augenhöhe zu begegnen. Es ist ein Zeichen der Nächstenliebe, nicht auf dem eigenen Standpunkt zu verharren und zu rufen, heute Evangelium kostenlos abzugeben, wer eins will, muss nur zu mir kommen und kann sich eins abholen. Sondern umgekehrt, das Evangelium, den Glauben im Herzen zu tragen, es in die Hand zu nehmen, und zu den Menschen hinzugehen, da, wo sie sind, mitten in unserem Alltag, und die Liebe Gottes mit ihnen zu teilen. Mutter Teresa hat einmal folgende Erkenntnis formuliert: Anfangs glaubte ich, bekehren zu müssen. Inzwischen habe ich gelernt, dass es meine Aufgabe ist, zu lieben. Und die Liebe bekehrt, wen sie will. Liebe gewinnt Menschen. Und das bringt Paulus am Beispiel seiner eigenen Missionspraxis zum Ausdruck. Den Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Denen unter dem Gesetz, einer, der unter dem Gesetz ist. Den Gesetzlosen war ich sozusagen ein Gesetzloser. Und den Schwachen wurde ich ein Schwacher. Paulus geht hin zu den Menschen, die er für das Evangelium zu gewinnen sucht, in die Synagogen zu den Juden, in die Häuser der reicheren Männer oder auch mitten unter die griechische Bevölkerung auf dem Areopag in Athen. Und gerade an dieser Stelle ist es noch einmal wichtig, genau hinzuschauen, um nicht möglicherweise Missverständnissen aufzusitzen. Denn wo bleibt eigentlich Paulus als Person, wenn er allen alles geworden ist? Das erste Missverständnis hier könnte sein, Paulus habe sich sozusagen aufgelöst in den anderen. Hier kann man nur sagen, auf gar keinen Fall. Paulus bleibt auch in den Zuwendungen zum Nächsten immer authentisch. Im griechischen Text steht bei den ersten drei Personengruppen, die Paulus hier exemplarisch nennt, ein kleines Wörtchen, das in den meisten deutschen Bibelübersetzungen einfach übergangen wird. Im Englischen stand es vorhin hier mit dran. Es ist das kleine Vergleichswort wie. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, denen unter dem Gesetz wie einer unter dem Gesetz und den Gesetzlosen wie ein Gesetzloser. Den Juden ist er wie ein Jude geworden. Hier findet sich schon mal gar nichts von Selbstverstellung oder Selbstverleugnung. Denn Paulus war Jude. Vor seiner Bekehrung bei Damaskus war er ein überzeugter Pharisäer. Das heißt, er stand nicht nur am Rand des Judentums, sondern war Teil einer Bewegung, die versuchte, jüdisches Leben und jüdische Identität zu fördern. Und vieles von dem, was ihn früher als Pharisäer bestimmt hat, bestimmt ihn auch noch nach der Bekehrung zu Christus. Zum Beispiel die Art, wie er mit alttestamentlichen Bibelstellen umgeht. Und genau das ermöglicht ihm einen besonderen Zugang zu dieser Gruppe von Menschen. Es eröffnet ihm Sprachräume. Aber es gibt dann eben auch eine Grenze. Denn Paulus lässt sich nicht wieder auf das Denken ein, dass nur Juden das Heil erlangen könnten und dass nur das Volk Israel zum Heil Gottes bestimmt wurde. Genau diese Grenze wird durch das Vergleichswort wie ausgedrückt. Er wird den Juden wie ein Jude und nicht er wird den Juden ein Jude. Und genauso verhält es sich bei den Gesetzlichen und bei den Gesetzlosen. Hier betont Paulus noch einmal deutlich, wo auch in der Zuwendung zum Nächsten ein Unterschied bestehen bleibt. Er wird denen unter dem Gesetz wie einer unter dem Gesetz. Das heißt, er lässt sich auf deren Denkvoraussetzungen ein. Er lässt sich darauf ein, von der Tora her zu argumentieren, aber ohne sich selbst wieder unter dieses Gesetz zu stellen und von ihm abhängig zu machen. Eine Ausnahme stellt die letzte Personengruppe dar. Hier formuliert Paulus, dass er den Schwachen ein Schwacher wurde. Und hier findet sich kein Vergleichswort und auch kein Hinweis auf eine Unterscheidung. Den Schwachen ist Paulus ein Schwacher. Aber auch hier bleibt Paulus authentisch, weil es zu seinem grundlegenden Verständnis gehört, die eigene Schwachheit zu erkennen. Und nicht zu leugnen und auch nicht leugnen zu müssen, weil Gott selbst den Weg der Niedrigkeit, der Schwachheit und des Kreuzes gewählt hat. Der Zweck solcher Zuwendung zu anderen Menschen liegt darin, möglichst viele zu gewinnen, zumindest aber einige zu retten. Und hier lautet ein zweites Missverständnis. Es geht hier nämlich nicht darum, dass Paulus Menschen für sich und für seine Position gewinnen möchte. Er möchte sie für Gott, für Christus gewinnen. Es geht darum, Menschen zu gewinnen für das Evangelium des liebenden und des rettenden Gottes. Es geht darum, eine Begegnungsfläche zu schaffen, auf der die Macht des Evangeliums in das Leben der Mitmenschen hineinbrechen kann und sie herüberziehen kann in den Machtbereich Gottes. Und dafür braucht es die demütige Zuwendung zu den anderen, die Offenheit in der Begegnung, Raum zu geben für die Erfahrungen des anderen, für das Denken des anderen. Es braucht die Demut, die eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse nicht absolut zu setzen, wie es anscheinend unter den Korinthern geschehen ist. Im ersten Korintherbrief ermutigt Paulus mehrfach, seinem Beispiel zu folgen. Und so hat Paulus diesen Textabschnitt auch nicht geschrieben, um sich bepauchpinseln zu lassen, sondern um ein Beispiel zu geben, wie Liebe Gottes zu uns Menschen nicht nur in Worten, sondern auch durch das Verhalten und durch unseren Umgang mit anderen Menschen sichtbar und erfahrbar werden kann. Welche Menschen kennst du in deinem Umfeld, die vom Evangelium Christi noch nicht gehört haben, die noch nicht ergriffen wurden von der Liebe Gottes? Welche Menschen kennst du, die das Evangelium erfahren sollten? Vielleicht ist es dran, die muslimischen Kollegen wie ein Muslim zu werden oder dem atheistischen Nachbarn wie ein Atheist. Vielleicht ist es dran, der schwachen Freundin, dem schwachen Freund, eine Schwache oder ein Schwacher zu werden. Selbst wenn nach außen alles nach Stärke aussieht, selbst wenn man in stabilen Beziehungen lebt, in guten Verhältnissen. Vielleicht kann es helfen, im Gespräch trotzdem zu sagen und aufzuzeigen, wo auch im eigenen Leben Schwachheit vorkommt und wie Christus diese Schwachheit in Stärke verwandelt. Ich wünsche uns diese überwältigende Erfahrung, die Paulus hier zum Ausdruck gebracht hat. Wenn ich das Evangelium nicht verkündige, wenn ich das Evangelium verkündige, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Weh mir, wenn ich die Liebe Gottes nicht zu den Menschen trage. Amen.